Hi, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf dem Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Herzliches Willkommen zurück zu dieser achten Folge unserer fünften Staffel. Und es ist nicht nur die achte Folge, es ist auch die letzte Folge. Lieber Anton, willkommen.
Hallihallo und ein herzliches Willkommen auch von mir.
Anton, es ist die achte Folge dieser Staffel, aber weißt du die, wie vielte Folge es insgesamt ist?
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet.
Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, ich frage dich mal.
Oh, okay. Dann müssen wir mal kurz nachschauen.
Oje, oje, oje.
2 hours later.
Es ist die 42. Episode. Und
was?
Nein, Jakob, nein. Episode Jingle zählt nicht dazu. Habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt.
Wir hatten schon die 42. Episode, Anton. Meine ist doch die 42. Nein, deine ist die 43.
Ach so, ja, also diese Folge, die wir aufnehmen, das ist die 43. Meine Güte, wir haben es echt schwer mit den Zahlen irgendwie. Genau, ich sprach natürlich von der Anatomie des Sprachensterbens, die Folge 42 oder 5. Staffel, 7. Folge.
Ganz genau, und diese ist ja die 8. Folge, also die 43. insgesamt.
Richtig.
Wir sollten mit der doppelten Zählung aufhören, so langsam habe ich das Gefühl. Lieber Anton, bevor wir gleich zu dem Thema kommen, das du hoffentlich vorbereitet hast und wo ich mal wieder keine Ahnung habe, was es sein könnte, ich bin schon sehr gespannt, musst du erst noch den Test bestehen, nämlich den Test der Frage, worum es denn vor zwei Wochen ging, in der letzten Folge.
Meine Kontrollfrage. Und die beantworte ich sehr gerne. In der letzten Folge, lieber Jakob, ging es sehr dystopisch zu. Es ging um das Sterben von Sprachen. Und dabei ist mir insbesondere eine Information sehr, sehr deutlich in Erinnerung geblieben, nämlich, dass alle zwei Wochen eine Sprache ausstirbt. Was unter dem Begriff Sprachentod zu verstehen ist und welche Ursachen das Sprachensterben auch hat, all das könnt ihr in der letzten Folge nachhören.
Yes, ganz so ist es.
Und meine Kontrollgegenfrage lautet, lieber Jakob, hast du denn Feedback zu der letzten Folge erhalten?
Ja, das habe ich. Emilia schreibt auf Spotify, was für eine interessante und wichtige Folge. Sie musste bei dem Begriff Killer Language sofort an einen möglichen Krimi-Roman-Titel denken. Killer Language. Der neue schaurige und brutale Krimi im Agatha Christie-Style. Na, mal sehen, ob wir was draus machen, Anton.
Eine extra Staffel, nur wie so ein Serial-Podcast, wo es dann um eine Killergeschichte geht, wo Sprache als Mordwerkzeug verwendet worden ist.
Also man muss ja lustigerweise sagen, dass Agatha Christie-Romane häufig auch mal so ein koloniales Setting haben. Tod auf dem Nil ist doch Agatha Christie, oder? Mord im Orient Express. Also ist ganz lustig, weil Killer Languages sind ja eigentlich auch Kolonialsprachen, ganz oft. Simon schreibt, alle zwei Wochen stirbt eine Sprache, alle zwei Wochen erscheint eine Folge Sprachpfade. Zufall oder Chiffre? Ja, vielen Dank, Simon.
Diese Kausalität oder Korrelation möchte ich gerne von der Hand weisen. Wir haben damit nichts zu tun.
Ja, Damit haben wir nichts zu tun. Und weil du das auch schon erwähnt hast, möchte ich noch darauf hinweisen, diese Zahl, dass alle 2 Wochen eine Sprache ausstirbt, das ist eine alte Zahl von 2010. Ich habe in meiner Recherche keine neuere gefunden. Das heißt natürlich nicht, dass es keine neueren gäbe. Ich habe die einfach nicht gefunden in der begrenzten Zeit, die uns in der Folgenvorbereitung ja immer nur bleibt. Also das ist eine alte Zahl. Die Sterberate kann sich seitdem verschnellert haben, kann schneller geworden sein, aber kann auch langsamer geworden sein. Und ich wollte auch noch ganz kurz was sagen zu deiner Folge, lieber Anton, nämlich zur deutschen Gebärdensprache. Du hast ja erzählt, dass du eine relativ lange E-Mail von Sanja bekommen hast. Und darin räumt Sanja auch mit einem Mythos auf, den ich quasi in die Welt gesetzt habe, am Ende der Folge zur Gebärdensprache. Ich habe nämlich fälschlicherweise behauptet, dass man ja gleichzeitig gebärden könnte und sprechen könnte mit dem Mund. Und das ist nicht möglich. Also das geht nicht. Man kann nicht beide Sprachen gleichzeitig produzieren. Das ist, denke ich mal, einfach kognitiv nicht so einfach, weil das ja auch wirklich einfach 2 verschiedene Grammatiken sind. Es gibt ja diese lautsprachbegleiteten Gebärden und da spricht man die Lautsprache und man macht ein paar Gebärden dazu, aber das ist eben nicht dasselbe wie Gebärdensprache. Darüber hast du ja auch gesprochen, über die lautsprachbegleiteten Gebärden.
Genau.
Was aber eben nicht möglich ist, ist diese faszinierende Vorstellung, die ich hatte, dass man gleichzeitig Gebärdensprache gebärden kann und Lautsprache sprechen kann. Das funktioniert nicht. Sagt Danja nochmal, vielen Dank für den Hinweis. Haben wir in der letzten Folge vergessen zu sagen, holen wir hiermit nach und diesen Mythos, der jetzt für 4 Wochen in der Welt war, den haben wir jetzt auch wieder eingefangen und wir hoffen, dass er noch nicht zu sehr um sich geschlagen hat.
Genau, auch von mir vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, habe ich auch noch ein paar Rückmeldungen bekommen zu der Folge zum Thema Gebärdensprache. Und zwar schrieb uns Yasu, eine Person, die das Thema auch studiert hat, neben einem positiven Feedback auch noch 2 Hinweise, nämlich, dass das Mundbild, worüber wir auch in der Folge gesprochen haben, also auch die Artikulation mit dem Mund, auch wichtig und bedeutungsunterscheidend sein kann. Er hat das Beispiel gebracht mit Markt und Stadt, was die gleiche Gebärde hat und nur durch das unterschiedliche Mundbild sich unterscheiden. Und außerdem hat er noch den Hinweis gegeben zur rechtlichen Anerkennung der Gebärdensprache. Diese war nämlich von 1880 bis 1980 in Schulen gänzlich verboten. Also auch ein interessanter Fakt. Und einen ganz wichtigen Hinweis hat uns Uwe geschickt und er weist uns berechtigterweise in seiner E-Mail darauf hin, dass nicht nur taube Menschen Gebärdensprache benutzen, sondern auch taubblinde Menschen gebärden. In diesem Fall, wenn Menschen also Beeinträchtigungen des Sehens und Hörens haben, wird auf eine taktile Art und Weise gebärdet. Dabei verengt sich der Gebärdenraum, über den wir gesprochen haben, sehr stark oder wird gänzlich auf Berührungen der Hände reduziert. Und dann kommt das sogenannte Lorem-Alphabet zur Anwendung, mit dem Buchstabenbilder durch Berührungen kommuniziert werden. Das Alphabet bekommt also in diesen Fällen eine extrem essentielle Bedeutung, genauso auch wie gebärdenunterstützende Kommunikation, die in bestimmten Fällen, zum Beispiel bei frühkindlichem Autismus, die Kommunikation mit der Person erst überhaupt ermöglicht. Also 2 ganz wichtige Punkte, die wir nochmal ergänzen wollen. Und ich danke Uwe sehr, sehr herzlich für diese Ergänzung und Richtigstellung.
Vielen Dank, lieber Anton. Jetzt ist es soweit, oder? Ich kann mich zurücklehnen. Ich kann quasi endlich in den Feierabend gehen. Und du hast ein Thema vorbereitet und ich kann dir zuhören und dir lauschen und mich erfreuen an dem, was du vorbereitet hast.
Genau so ist es. Aber nicht nur zuhören, sondern ich brauche auch einen anderen Sinn heute von dir. Denn in guter alter Tradition möchte ich die heutige Folge mit einem kleinen Experiment beginnen. Ein Experiment, das du, Jakob, sicherlich schon mal gesehen und vielleicht sogar mal bei so einem Experiment mitgemacht hast. Dafür, lieber Jakob, habe ich etwas vorbereitet. Und zwar eine kleine PowerPoint-Präsentation, die ich gleich mit dir teilen werde.
Okay.
2 hours later.
Du siehst also gleich eine PowerPoint-Präsentation. Und ja, deine Aufgabe ist es jetzt, mir so schnell wie du kannst die Farbe zu sagen, in der das Wort, was ich dir gleich zeigen werde, geschrieben ist. Bist du bereit?
Okay, ja.
Dann starten wir.
Rot. Grün. Blau. Gelb. Orange. Orange. Rot. Lila. Grün.
Okay, das war's auch schon.
Wunderbar.
Vielleicht ist unseren HörerInnen gerade schon etwas aufgefallen, bis auf den Aussetzer ganz am Anfang, als du die Farbwörter genannt hast. Irgendwo in der Mitte ist etwas mit deinen Antworten passiert, Jakob. Weißt du, was da passiert ist?
Na, sie sind langsamer geworden wahrscheinlich. Ich habe verzögerter geantwortet, weil es schwieriger für mich war zu antworten.
Möchtest du mal auflösen, warum wurde es denn plötzlich für dich schwieriger?
Weil das Wort, das ich gelesen habe, jeweils nicht mehr zu dem Farbeindruck gepasst hat. Also am Anfang stand da zum Beispiel Rot in roter Farbe und Grün in grüner Farbe und Blau in blauer Farbe. Und dann irgendwann stand da Grün, aber in roter Farbe. Oder Blau, aber in oranger Farbe. Und ich sollte ja nicht die Worte lesen, sondern nur die Farbe benennen, die ich sehe. Aber mein Gehirn ist natürlich auch drauf trainiert, wenn es Buchstaben sieht, diese Buchstaben zu lesen. Und natürlich habe ich sofort diese Worte gelesen, dekodiert. Und dann musste ich aber immer wieder abgleichen. Moment, das ist ja nicht blau, das ist ja orange so. Also
genau.
Komplex.
Genau, Jakob. Also dieses Experiment zeigt den sogenannten Stroop-Effekt auf. Was wir in diesem Experiment sehr gut sehen können, ist die Tatsache, dass sobald wir Buchstaben in einer Reihe sehen, wir sie automatisch lesen. Das führt natürlich auch dazu, dass wir dann bei widersprüchlichen Informationen zwischen Farbe, die wir sehen, und Buchstaben, die ein anderes Farbwort wiedergeben, etwas länger überlegen. Und das ist genau auch bei dir passiert, das passiert auch bei mir und bei anderen Menschen genauso. Und heute wollen wir uns etwas genauer diesen konkreten Prozess anschauen, der im Alltag eine extrem wichtige Funktion spielt und auch wichtige Funktionen und Relevanz für soziale Teilhabe mit sich bringt. Nämlich das Lesen.
Sehr schön, sehr schön.
In unserer heutigen Folge wollen wir also klären: Wie lesen wir eigentlich? Wie läuft dieser Prozess ab? Und wie kommt es, dass wir einzelne Buchstaben entschlüsseln und dann die ganzen Texte plötzlich verstehen können? Am Ende wollen wir auch darüber sprechen, warum das Lesen so relevant ist und warum auch das Leseverstehen eine wichtige Kompetenz und auch eine schwere Kompetenz ist. Doch bevor wir über diese Fragen am Ende sprechen wollen, müssen wir zunächst ganz grundsätzlich klären, was eigentlich das Lesen ist. Wie immer kurz zu Beginn möchte ich kurz noch einen Lesetipp formulieren. Bei meinen Recherchen bin ich nämlich auf ein spannendes Buch von Wolfgang Lenhardt gestoßen, was ich sehr gerne für sozusagen vertiefende Lektüre empfehlen möchte. Das Buch heißt Leseverständnis und Lesekompetenz und ist auch in den Shownotes genauso wie alle anderen Quellen mit angegeben.
Wunderbar.
Okay, dann fangen wir an und klären zunächst, Jakob, was verstehst du denn unter dem Prozess des Lesens? Was ist Lesen für dich?
Also ich muss sagen, ich hatte mal ein Seminar zum Lesen. Also besucht als Student, nicht gegeben. Ja. Ich kann mich noch an ein paar Dinge erinnern oder an, ich würde sagen viele, aber ich weiß nicht, ob es viele sind natürlich. ich glaube, Lesen ist wenn ich mich richtig erinnere, auch so eine Sache, wie so oft, die hat keine wirklich sehr gute Definition.
Mhm.
Was ist also für mich Lesen? Lesen ist wahrscheinlich ein visuelles Wahrnehmen von Buchstaben oder anderen, also von anderen Zeichen, die Sprache darstellen. Und dann nicht nur die visuelle Wahrnehmung, sondern auch die Dekodierung. Und,
richtig.
Und höchstwahrscheinlich tatsächlich auch Interpretation.
Mhm.
Ja. Also drei Schritte. Also sehen, dekodieren und interpretieren.
Mhm. Das sind schon ziemlich viele Prozesse, die du angesprochen hast. Und du hast vollkommen recht. Also im engen Sinn bezeichnet das Lesen, ganz banal betrachtet, das Übersetzen von Schriftzeichen in Lautsprache. Es ist also nicht überraschend, dass die Fähigkeit der Menschen, Dinge zu lesen, eng an die Erfindung der Schrift verknüpft ist. Und obwohl die Menschheitsgeschichte schon seit Jahrtausenden alt ist, ist die Erfindung der Schrift eine relativ neue Erfindung. Die ersten Schriftsysteme entstanden vor etwa 5000 Jahren und sie kennzeichnen den Übergang einer menschlichen Vorgeschichte, die vor allem auf oralen Erzählungen stattgefunden hat, also ohne schriftliche Zeugnisse, hin zu einer schriftlichen Geschichtsschreibung. Und einigen ist vielleicht die mesopotamische Keilschrift ein Begriff, die um 3300 vor Christus entstand. Das war zunächst eine Bilderschrift aus etwa 900 Piktogrammen, die in Tonkärtchen gekritzt wurden. Und es diente vor allem der Buchführung und Verwaltung auch landwirtschaftlicher Güter. Und über Jahrhunderte hinweg entwickelten sich dann aus diesen Piktogrammen auch schließlich Logogramme, also bestimmte Zeichen, die dann mit einem Zeichen ein ganzes Wort zum Beispiel abbildeten. Fast zeitgleich, also um 3200 vor Christus, entstanden in Ägypten die berühmten Hieroglyphen, also auch Bildzeichen für Begriffe. Aber das Interessante ist, dass dort auch Lautzeichen miteinander kombiniert worden sind. Also eine Kombination aus Bildern und Lautzeichen. Diese Schriftsysteme waren aber sehr, sehr komplex, weil sie natürlich eine Unmenge an Bildzeichen umfassten, weil für jedes Wort ein Bild eingeprägt werden musste.
Mhm.
Deswegen entstanden auch Alphabetschriften. Das war eine revolutionäre Vereinfachung von Schreibsystemen, wo einzelne Zeichen, wir sagen dazu Grapheme, spezifische Laute, dazu sagen wir Phoneme, abbilden.
Mhm.
Nicht immer ist diese Grapheme-Phonem-Beziehung 1:1. Manchmal kann mit verschiedenen Buchstaben ein und derselbe Laut dargestellt werden, wie zum Beispiel der Buchstabe V und F in manchen Fällen Laut F repräsentiert. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch noch zu sagen, dass die Schrift sich an verschiedenen Orten der Welt auch parallel entwickelte. Also es gibt nicht nur die europäische Schriftentwicklung, sondern auch zum Beispiel die Schriftsysteme, die sich in dem heutigen China entwickelt haben. Gleichzeitig entwickelte sich ja auch die Maya-Schrift in Mittelamerika.
Und eigentlich die europäischen Schriften, also Griechisch, Lateinisch, Kyrillisch auch, alle diese Schriften kommen ja eigentlich letztendlich von dem phönizischen Alphabet. Das ist ja sowieso gar nicht europäisch.
Genau, richtig, richtig. Und natürlich mit der Entwicklung dieser Schriftsysteme und insbesondere auch mit der Entwicklung von abstrakten Schriften, wo wir Alphabete haben und bestimmte Grapheme konkreten Lauten zugeordnet werden, entwickelte sich auch die Notwendigkeit des Lesens, weil es ist nicht nur das eine, Texte zu produzieren, Texte zu schreiben, sondern auch natürlich sie dann auch zu lesen.
Mhm.
Das Lesen gilt heute als eine der bedeutendsten Kulturtechniken, da sie natürlich auch die Grundlage für fast alle Lebensbereiche abbildet. Lesen ist essentielle Voraussetzung für aktive Teilnahme auch an gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. In modernen Gesellschaften sind schätzungsweise 90% aller Arbeitsplätze damit verbunden, dass dort schriftsprachliches Material auch gelesen werden muss. Wer also nicht über ausreichende Lesekompetenz verfügt, trägt ein hohes Risiko am Arbeitsmarkt und hat auch massive Nachteile bei der individuellen Selbstentwicklung. Das führt natürlich auch dazu, dass in Schulen und auch in weiteren akademischen Bereichen Lesen extrem wichtig ist. Von Fächern wie Mathematik bis hin zu Sozialkunde, also nicht nur Sprachen, auch für diese Fächer ist Lesen wichtig. Wir sehen also, dass das Lesen bzw. die Lesefähigkeit auch heute immer noch extrem wichtig ist. Man könnte also jetzt sagen, um jetzt so eine Art Schlussfolgerung daraus zu ziehen, je besser eine Person den Graphemen konkrete Phoneme zuordnen kann, je schneller eine Person das auch hinkriegt, desto besser kann die Person am Ende auch lesen. Doch, Jakob, so einfach ist das nicht. Und dafür habe ich noch ein kleines Experiment für dich mitgebracht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diesen kleinen Text, den ich für dich ausgesucht habe, einfach mal vorliest.
Alles klar. Das schaffe ich hoffentlich.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Los geht's.
Echt krass. Gemäß einer Studie einer Universität ist es nicht wichtig, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort sind. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass der erste und der letzte Buchstabe an der richtigen Position sind. Der Rest kann ein totaler Blödsinn sein, trotzdem kann man ihn ohne Probleme lesen. Das ist so, weil wir nicht jeden Buchstaben einzeln lesen, sondern das Wort als Ganzes erkennen. Echt krass. Das geht wirklich. Und dafür gehen wir jahrelang in die Schule.
Perfekt vorgelesen, Jakob. Möchtest du unseren HörerInnen noch kurz verraten, was das Besondere an diesem Text ist?
Das Besondere an diesem Text ist, dass die meisten Worte, also alle Worte über vier Buchstaben, dass die Anagramme sind von dem, wie sie eigentlich geschrieben werden. Also der erste und der letzte Buchstabe, so wie ich es gerade vorgelesen habe, die sind immer an der richtigen Position. Der Rest ist aber wild durcheinander gewürfelt. Und bei zweibuchstabigen oder dreibuchstabigen Worten geht es natürlich nicht. Aber alles ab da ist wild durcheinander gewürfelt. Zum Beispiel steht da statt Blödsinn Psinöden.
Genau, richtig. Also streng genommen ist es ja natürlich auch kein Experiment in dem Sinne. Aber das, was wir gerade gemacht haben, ist trotzdem super spannend, weil zum einen der Inhalt völliger Blödsinn ist. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Text geschrieben worden ist, gab es keine Studie der Universität, die dies untersucht haben soll. Zumindest konnte ich bei meiner Recherche keine Studie finden, sondern im Gegensatz habe ich Internetarchivmeldungen gefunden, die konstatierten, dass diese Meldung ein Meme ist, also was Ausgedachtes ist und was sich dann verbreitete, um einfach zu zeigen, dass diese Fähigkeit halt so ist. Es gab aber eine andere Studie, die diese proklamierte Wahrheit dieser Botschaft untersucht hat, und zwar später, nachdem dieser Text erschienen ist. Und tatsächlich konnten sie nachweisen, dass man Wörter erkennen konnte, solange der erste Buchstabe richtig war.
Es muss gar nicht der letzte Buchstabe richtig sein, sondern es reicht der erste.
Vor allem der erste, richtig. Da gab es noch andere Effekte. In manchen Fällen nahm auch die Lesegeschwindigkeit trotzdem beachtlich ab. Bei dir war ja auch so ein Fall, wo du dann bei einem Wort stutzig geworden bist. Aber nichtsdestotrotz, eine wichtige Beobachtung ist, das Lesen ist also mehr als nur das Entschlüsseln der Buchstaben. Denn sonst würden wir ja diese Wörter mit Buchstabendreher mittendrin ja gar nicht verstehen können. Deswegen müssen wir jetzt mal klären, wie läuft eigentlich der Leseprozess ab?
Alles klar.
Und da gibt es verschiedene Theorien und eine so eine Modellvorstellung möchte ich gerne vorstellen. Der Leseprozess besteht aus sehr vielen verschiedenen kognitiven Prozessen, die parallel ablaufen. Unser Gehirn leuchtet förmlich, wenn wir lesen. Es sind verschiedene Bereiche des Gehirns, die miteinander in Verbindung gebracht werden, die verschiedene Reize verarbeiten müssen. Zunächst aber werden visuelle Informationen der Schriftzeichen in sprachliche Einheiten übersetzt, um auch die grundlegende Bedeutung von Wörtern und dann auch Sätzen zu erschließen. Im Wesentlichen sind also drei Prozesse auf dieser niedrigen Stufe des Erkennens wichtig, nämlich das Dekodieren, die Worterkennung und dann auch die lokale Kohärenzbildung, wo dann über kleinere Textelemente hinweg Bedeutung entschlüsselt wird. Nochmal genauer. An unterster Stelle des Leseprozesses steht somit die Identifikation einzelner Buchstaben, wie zum Beispiel SCH, was dann am Ende ein Laut Sch abbildet.
Ja, ganz genau.
Menschen, die gerade das Lesen lernen, also vor allem Kinder, müssen diese Laute im Arbeitsgedächtnis halten und zur richtigen Lautfolge des Wortes verschmelzen. Und diesen Prozess, wo einzelne Laute erstmal entschlüsselt werden und dann miteinander kombiniert werden, bezeichnet man als indirekte Route oder phonologische Route des Leseverstehens nach der Dual Root Theory. Das ist ein mühsamer Prozess, weil hier werden Schriftzeichen erstmal Laut für Laut, Schriftzeichen für Schriftzeichen übersetzt und dann ausgesprochen, bis dann die Bedeutung des Wortes erschlossen wird.
Genau.
Aber wir haben ja gesehen, normalerweise läuft das Lesen ganz anders ab. Und zwar über die direkte Route, die orthografische Route. Geübte LeserInnen erkennen dann ganze Wortbilder sozusagen auf einen Blick und rufen dann deren Bedeutung und Aussprache unmittelbar aus dem mentalen Lexikon ab, also aus so einer Art Vorratsspeicher, wo dann diese verschiedenen Schriften und Schriftbilder abgespeichert sind, was natürlich den Leseprozess dann massiv beschleunigt.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum wir Wörter auch mit Buchstabendrehern relativ unproblematisch erkennen können, solange dann das Wortbild dennoch relativ ähnlich zu dem ist, wie das Wort richtig geschrieben wird. Sobald Wörter dann erkannt worden sind, müssen wir auf der nächsten höheren Ebene, also auf der Satzebene, diese Wörter auch in Beziehung setzen. Das ist der Prozess der lokalen Kohärenzbildung und hier gibt es vor allem zwei wichtige Aspekte, nämlich zum einen die syntaktische Analyse, also die Personen, die lesen müssen, die grammatikalische Struktur erkennen und auch gucken, in welchem Verhältnis einzelne Wörter zueinander stehen. Also grammatikalisch gesprochen, was ist das Subjekt, was ist das Objekt in einem Satz, was ist das Prädikat?
Das ist ja im Prinzip eine Art von Entschlüsselung, die man bei der mündlichen Sprache auch machen muss.
Mhm, genau, richtig. Und auf diese Art und Weise sind wir schon an dem Punkt angekommen, dass wir über einzelne Buchstaben, dann über Wörter, Wortbilder zu ganzen Sätzen gekommen sind und dieser Prozess bei erwachsenen neurotypischen Personen völlig reibungslos und automatisiert abläuft. Also wir können das sehr, sehr schnell, obwohl wir schon drei verschiedene Bereiche, kognitive Bereiche hier angesprochen haben.
Das ist schon sehr krass.
Und das ist auch wiederum der Grund, warum bei dem Anfangsexperiment mit den Farbwörtern, das für uns relativ schwer ist, das Farbwort, was da steht, sozusagen auszublenden, weil diese Leseprozesse halt so extrem automatisiert sind, dass wir bei solchen kurzen Wörtchen wie rot, grün, das sofort auch in Millisekunden verarbeiten. Und dann zwei Impulse im Kopf haben, nämlich das Farbwort auszusprechen und dann die Farbe zu benennen, in der dieses Farbwort eigentlich geschrieben ist. So, aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir dann sozusagen Sätze verstanden haben. Aber das Lesen ist noch viel, viel mehr als nur diese Prozesse des Dekodierens und der lokalen Kohärenzbildung. Man spricht auch in der Forschungsliteratur von Hierarchie höherer Ebene, der Verarbeitung von längeren Texteinheiten. Mhm. Hier gibt es auch verschiedene Theorien, die das Textverstehen in wesentliche Phasen unterteilen. Und zwar, wenn wir einen Text lesen, dann extrahieren wir erstmal aus dem Text die Bedeutungseinheiten, die wiederum in unserem Kopf sogenannte Wissensknoten im Langzeitgedächtnis aktivieren. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass mit jedem gelesenen Wort ein sogenannter Bottom-up-Prozess stattfindet, also von der Textoberfläche, bildlich gesprochen, ein Aufsteigen dieser gelesenen Elemente in unser Langzeitgedächtnis stattfindet. Mhm. Und dann mit unserem Vorwissen, sei es bestimmte Assoziationen, Vorerfahrungen, aber auch Erwartungen, die wir an den Text haben, abgeglichen wird.
Mhm. Mhm. Ja, auch mit Weltwissen.
Richtig. Und das Besondere an Texten ist ja, dass Texte seltenst alle Details explizit nennen. Also auch zum Beispiel in einem riesigen Roman gibt es immer noch extrem viele Lücken, die halt nicht explizit angesprochen werden. Und beim Lesen werden dann diese Lücken im Text auch geschlossen. Und dafür ist dieses Vorwissen auch extrem wichtig. Das heißt, dass nachdem der Text sozusagen unser Vorwissen erreicht hat und wir verschiedene Wissensbereiche aktiviert haben, ein Top-Down-Prozess stattfindet, also von unserem Langzeitgedächtnis hin wieder zur Textoberfläche, wo wir dann die Lücken, die der Text aufweist, wieder schließen und somit zu einer Kohärenz des Textes kommen, somit auch ausgeprägtes und größeres Verständnis des Textes erlangen. Das heißt, je ausgeprägter das Vorwissen ist, desto leichter fällt es uns oder streng genommen unserem Gehirn, neue Informationen sinnvoll einzubetten und auch komplexe Zusammenhänge im Text zu verstehen.
Auf dieser dritten Ebene gesprochen, das finde ich ganz interessant. Also ich, wenn ich lese manchmal Absätze nochmal. Natürlich, weil ich irgendwie unkonzentriert bin oder so. Aber auch, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe das noch nicht richtig einsortiert. Also ich habe das noch nicht richtig zugeordnet. Also sowohl bei Fachliteratur, aber irgendwie auch bei einer Geschichte, bei einem Roman, den ich lese, also wo ich mir denke, ich habe das jetzt nicht verknüpft in das Gesamtbild von dem, was ich irgendwie von der Sache weiß oder von der Geschichte weiß. Also muss ich das jetzt irgendwie nochmal lesen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da steckt noch was drin. Also das ist irgendwie, finde ich interessant, weil du eben gesagt hast, es ist bottom-up und dann aber auch wieder top-down. Also man muss wieder auf die Textoberfläche gehen. Und ich glaube, das passiert, zumindest bei mir, vielleicht geht es anderen ähnlich, passiert manchmal auch wirklich ganz wörtlich quasi, dass man das sich einfach nochmal durchlesen muss.
Richtig. Absolut so ist es. Das klingt alles sehr kompliziert, was ich gerade so abstrakt beschrieben habe, aber bei der Recherche hatte ich ständig dieses geistige Bild vor meinem Auge, wie ich zum Beispiel einen bestimmten Text lese. Nennen wir mal einfachheitshalber so einen Roman. Ich setze mich halt an einen Roman, das Buch ist neu, ich habe noch nicht gelesen und ich weiß noch nicht, was drin steht, aber ich habe ja schon bestimmte Assoziationen, zum Beispiel dadurch, dass ich weiß, wer der Autor, die Autorin ist. Ich habe aber auch Informationen bezüglich der Gattung zum Beispiel. Ich weiß, wo ich dieses Buch in der Buchhandlung genommen habe, ob es eher Dark Fantasy oder eher eine Art Sachbuch ist. Und dann lese ich den Klappentext, dann habe ich schon mehr Informationen, also immer mehr und mehr Informationen gelangen in meinen Kopf. Und ich lese dann den eigentlichen Text schon mit bestimmten Erwartungen, mit bestimmten Assoziationen, mit bestimmten Vorerfahrungen. Und mit jedem Wort, was ich mehr und mehr lese, mit jedem Absatz, der wird natürlich erstmal dechiffriert, der wird dekodiert und dann wird wieder von dem Vorwissen hin auf die Textoberfläche projiziert und ich lese dann und ergänze die Lücken auf beiden Art und Weisen. Sowohl Leerstellen, die im Text gegeben sind durch meine Vorerfahrungen, während natürlich der Text mir auch wiederum Informationen gibt und so ergänzt sich das sozusagen, diese beiden Prozesse, dass am Ende ich zu einem globalen Leseprodukt komme.
Ja, ich wollte auch zu der Ebene 1 sagen, da hast du ja gesagt, Leute, die Sprache gerade erst lernen, die sind quasi mit der Ebene 1 beschäftigt und müssen erstmal so phonologisch gucken, SCH, das ist ein Sch, also habe ich jetzt den ersten Bestandteil von diesem Wort, dann gucke ich weiter, dann kommt ein U, also Schuh, dann kommt ein H, aber das H bedeutet hier jetzt nicht einen Laut, sondern bedeutet, also das ist ja nicht so einfach. Das machen ja nicht nur Leute, die, also nicht nur Grundschulkinder, die jetzt gerade lesen lernen, sondern auch Leute, die vielleicht das Schriftsystem lernen oder Leute, die eine Sprache lernen. Verschiedene Sprachen haben ja sehr verschiedene Verschriftlichungsprinzipien und Verschriftlichungsregeln deshalb. Und die sind damit auch beschäftigt. Also auch im Fremdsprachenlernen, das ist ein Kontext, den ich kenne, da ist man in der ersten Zeit erstmal mit solchen Geschichten beschäftigt, dass die Leute erstmal das richtig lautlich zuordnen. Genau. Und du hattest ja auch gesagt, das ist eine Hierarchie und das ist es auch, weil sobald das verstanden ist, kommt bei Kindern oder so die nächste Ebene, die Ebene 2, grammatische Zusammenhänge etc. Und dann kommt erst Ebene 3. Also bevor man an dem Punkt ist, dass man eine Geschichte lesen kann, in der Fremdsprache, aber auch als Grundschulkind, und dann danach erzählen kann, darum und darum ging es in der Geschichte, da muss viel Übung reinstecken, weil man sich erstmal mit Ebene 1 und Ebene 2 rumschlagen muss im Prinzip.
Richtig. Und an dieser Stelle lohnt sich auch nochmal einen kleinen kurzen Blick darauf zu werfen, wie eigentlich das Leseverstehen bzw. dieser Leseprozess sich bei Kindern entwickelt. Da muss man sagen, bevor Kinder schon mit dem eigentlichen Schriftspracherwerb beginnen, dass sie schon wichtige Vorläuferfähigkeiten entwickeln. Sowas zum Beispiel wie phonologische Bewusstheit, also die Fähigkeit, die Lautstruktur der Sprache zu erkennen, also Reime zu finden, Silben zu klatschen. Aber auch natürlich das Sprachverständnis und Wortschatz sind wichtige Vorläuferfähigkeiten, weil ein reicher Wortschatz später dann natürlich auch diesen Abgleich der Schrift mit dem mentalen Lexikon erleichtert. Aber das eigentliche Leseverstehen entwickelt sich dann erst mit dem Eintritt in die Schule, so ungefähr von der Zeit her, wo die Kinder das alphabetische Prinzip lernen. Also genau das, was du gerade gesagt hattest, diese Zuordnung von Schriftzeichen zu Lauten. Erst später, also paar Klassen später, findet dann erst der Übergang statt von dem mühsamen Dekodieren einzelner Grapheme hin zu automatisierter Worterkennung. Und in dieser Zeit entwickelt sich ja auch die Lesegeschwindigkeit, die dann mit jedem Jahr, mit jedem gelesenen Text, mit jeder, ich sag jetzt mal so salopp, Professionalisierung des Lesens auch schneller und schneller werden kann. Und um das nochmal abzuschließen, dann ab Mitte der Grundschulzeit rücken dann vor allem hierarchiehohe Prozesse, also dieser größeren Kohärenzbildung, die dann die Kinder dazu befähigen, ganze Textinhalte, auch komplexere Texte, nicht nur zu erschließen, sondern auch zu interpretieren, zu verstehen. Und jetzt könnte man sagen, okay, wir haben Leseprozess für uns sozusagen geklärt, aber ich möchte noch aus auch einem riesigen persönlichen Interesse einfach einen anderen wichtigen Aspekt des Lesens hervorheben. Nämlich, was passiert eigentlich mit unseren Augen, wenn wir lesen? Und auch hier habe ich nicht für dich, Jakob, aber für unsere HörerInnen ein kleines geistiges Experiment vorbereitet. Also ich merke, das ist heute eine Folge, da ist sehr viel verlangt von euch allen auch da draußen, aber auch von dir, Jakob.
Das passt ja zum Lesen, da wird viel verlangt.
Das stimmt, das stimmt. Wenn ihr die Möglichkeit gerade habt, also nicht irgendwie am Steuer seid, nehmt euch einen kleinen Text zur Hand, egal was, und lest einfach ein paar Sätze durch. Beobachtet dabei euren eigenen Leseprozess. Was machen eure Augen? Denn das ist nicht so, dass die Augen den Buchstaben wunderbar flüssig über den Text verteilt einfach sich bewegen und alles wahrnehmen. Sondern beim Lesen bewegen sich unsere Augen in sprunghaften Bewegungen. Diese Sprünge nennt man Sakkaden. Und dann bleibt unser Blick auf bestimmten Wortteilen kurz ruhen. Diese Ruhephasen nennt man auch Fixationen. Während einer Fixation verharren dann unsere Augen für etwa 200 bis 300 Millisekunden, also eine extrem kurze Zeit, auf einer Stelle, wobei in diesem Moment die eigentliche Informationsaufnahme über unser Auge stattfindet. In dieser Zeit gleicht dann unser Gehirn die visuellen Eindrücke, die er wahrgenommen hat, mit gespeicherten Daten im Kopf ab, um Wörter zu erkennen und deren Bedeutung zu erschließen. Zwischen den Fixationen, also zwischen diesen Ruhephasen, wenn die Sakkaden stattfinden, diese Zeit dauert immer so 20 bis 35 Millisekunden, also wirklich ein Bruchteil von der Fixationsphase. In dieser Zeit findet keine Informationswahrnehmung statt. Weil das würde natürlich bedeuten, wenn unsere Augen auch bei der Bewegung alle möglichen Informationen wahrnehmen, dass wir hoffnungslos überfordert wären, auch kognitiv überfordert wären. Und deswegen findet in dieser Zeit einfach biologisch auch keine Informationswahrnehmung statt, die das Lesen ermöglicht. Und normalerweise bewegt sich unser Blick in sprunghaften Bewegungen immer progressiv, immer in die Richtung des Leseflusses. Doch manchmal, etwa 10-15% aller Blickbewegungen, sind Regressionen, also Rücksprünge, also zu dem, wo unsere Augen schon mal waren. Das findet natürlich dann immer statt, wenn wir zum Beispiel Verständnisprobleme haben oder irgendwas jetzt lesen, wo wir feststellen, Moment mal, das, was davor ich gelesen habe, passt ja gar nicht. Wie zum Beispiel, dass wir dann Text lesen und in diesem schnellen Prozess Nachteilzug gelesen haben und dann später realisieren, Moment, was ist denn eigentlich ein Nachteilzug? Das gibt's ja gar nicht. Und dann realisieren, okay, wenn ich das genau nochmal das Wort anschaue, dann ist es ein Nachteilzug. Also ein schneller Zug der Nacht. Wichtig noch in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass unsere Augenbewegungen unmittelbar mit der geistigen Aktivität verknüpft sind. Das nennt man auch die Eye-Mind-Hypothese. Das bedeutet, dass die Dauer einer Fixation, also einer Ruhephase auf einem bestimmten Wort, auch direkt widerspiegeln kann, wie viel kognitiver Aufwand die Verarbeitung dieses Wortes gerade verlangt. Also schwierigere Texte mit vielen unbekannten Wörtern haben dann in der Regel Ruhephasen auf Wörtern, die länger sind, weil man natürlich dann diese Wörter länger verarbeitet. Das zeigt uns also auch nochmal auf dieser Ebene, dass das Lesen eine extrem schwierige und extrem komplexe Fähigkeit ist und das aber auch davon abhängt, welche Texte wir lesen. Okay, und dann sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen. Wie sieht es denn aus bezüglich der Lesekompetenz heute? Denn immer wieder gibt es Schlagzeilen, dass es sehr besorgniserregend ist, wenn wir uns das Lesen bzw. die Lesefähigkeit der Kinder und Jugendlichen anschauen. Mhm. Und tatsächlich muss man festhalten, da gibt es zwei große Studien, die IGLU-Studie und die PISA-Studie. Ich denke, vor allem die PISA-Studie wird bekannt sein. Diese Studien messen das Leseverstehen bzw. die Lesekompetenz zu verschiedenen Zeitpunkten. Und beide Studien geben tatsächlich Gründe zur Besorgnis. Denn nach der aktuellsten IGLU-Studie erreichen mittlerweile 25,4% der Schülerinnen und Schüler nicht mehr die Kompetenzstufe 3 des Lesens. Das bedeutet, dass ein Viertel der Kinder das Fundament für erfolgreiches Lesen dann fehlt.
Oh, krass.
Und auch die PISA-Studie konstatiert, dass ein Viertel der Jugendlichen, da werden 15-Jährige untersucht, als sehr schwache Leser oder LeserInnen gelten, deren auch Lebensperspektiven durch das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, auch massiv eingeschränkt sind. Mhm. Und das ist auch ein internationaler Trend. Also es ist nicht nur in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern so, dass Kinder und Jugendliche mittlerweile nicht immer sehr gut im Lesen werden. Mhm. Mhm. Und auch bei Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter ist das Problem der mangelnden Lesekompetenz verbreitet. Laut der Leo-Studie von 2011 sind allein in Deutschland ungefähr 7,5 Millionen Menschen sogenannte funktionale Analphabeten. Also Menschen, die zwar einzelne Wörter oder einfache Sätze lesen können, dechiffrieren können, aber dann am Verstehen zusammenhängende Texte, also diese Hierarchie höhere Kompetenz, über die wir gesprochen haben, nicht mehr erreichen. Mhm. Besonders im deutschsprachigen Raum gilt ein Risikofaktor, nämlich die soziale Herkunft. Ja. Das heißt, dass wie gut am Ende Kinder und Jugendlichen auch lesen können, häufig vom sozialen Hintergrund der Kinder abhängig ist. Da sind aber natürlich noch andere Faktoren wichtig, wie zum Beispiel der Migrationshintergrund, der immer noch eine Rolle spielt, oder auch der sogenannte Matthäus-Effekt, der besagt, dass wenn die Kinder schon am Anfang Defizite haben im Leseverstehen, dass ohne eine gezielte Förderung diese Schere zwischen sehr schwachen LeserInnen und den sehr starken LeserInnen immer größer wird.
Mhm. Ja. Ja, da sieht man wieder so soziale Reproduktion. Und es gibt halt einen Zusammenhang zwischen sozial besser gestellten Menschen, das sind ja häufig auch Menschen, die gebildet sind, hochgebildet sind oder auf irgendeine Art und Weise erfolgreich sind in dieser Gesellschaft. Und da, also man kann davon ausgehen, das sind kompetente LeserInnen in den allermeisten Fällen. Und das wird eben weitergegeben auch an die Kinder.
Mhm. Und somit bin ich schon fast am Ende. Aber ich möchte am Ende nicht so depressiv die Folge beenden lassen. Deswegen gibt es vor dem Fazit noch die Antwort auf die Frage, wie kann man eigentlich das Lesen fördern? Mhm. Denn klar ist, Leseförderung beginnt früh und geht bis ins Erwachsenenalter. Das heißt, dass schon im Vorschulalter, also bevor die Kinder lesen können, dass es zu diesem Zeitpunkt schon wichtig ist, das dialogische Vorlesen im Haus zu etablieren und auch die Kinder dabei zu unterstützen. Das Vorlesen sollte ein interaktiver Prozess werden, wo Eltern oder beziehungsweise auch die ErzieherInnen sogenannte W-Fragen zum Vorlesen stellen und somit auch das Kind zum aktiven Hören, aktiven Verfolgen des Vorlesens animieren.
Ja.
Dann natürlich in der Schulzeit ist es wichtig, verschiedene Lautleseverfahren auszuprobieren, auch wiederholtes Lesen zu üben, wo ein Kind einen Text mehrfach laut vorlesen muss, bis es eine gewisse Sicherheit beim Vorlesen erreicht. Mhm. Und im Endeffekt gilt auch hier die Devise, Übung macht den Meister. Also je mehr wir lesen, desto besser werden wir am Ende. Und desto schneller können wir auch dann lesen, ohne dass wir Informationen aus dem Text überblenden.
Ja, ja. Und ja, und das bedeutet ja auch, dass es sich auch im Erwachsenenalter noch lohnt, das zu tun, also das zu üben. Und je mehr man geübt hat, es ist wie bei einer Fremdsprache, je mehr man übt, desto besser wird man.
Sicherlich können Kinder schneller diesen Leseprozess erarbeiten, weil auch die kognitive Plastizität ja mit dem Alter abnimmt. Aber nichtsdestotrotz bedeutet das ja nicht, dass wenn du anfängst, regelmäßig aktiv zu lesen und dann auch immer wieder schwierigere Texte wählst und dann dich auch mit diesen Texten auseinandersetzt, dass du dann nicht zu einem besseren Leser oder besseren Leserin wirst.
Ja, ja, ja.
Und mit dieser positiven Botschaft, dass man immer sein eigenes Leseverstehen und seine Lesefähigkeit trainieren und auch verbessern kann, möchte ich auch zum Ende kommen. Also, ich schließe den Bogen zu der anfang gemachten Beobachtung, dass Lesen eine extrem wichtige kulturelle Fähigkeit ist und auch eine wichtige Voraussetzung für soziale Teilhabe. Dabei ist ganz klar, Lesen ist keine einfache Fähigkeit. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Leseprozess viele verschiedene Teilfähigkeiten umfasst, die sich im Laufe unserer Entwicklung auch immer mehr automatisieren und verbessern. Ganz wichtig sind dabei natürlich unsere Augen, die nicht kontinuierlich jeden Buchstaben anschauen müssen, sondern immer wieder im Text springen und auf diese Art und Weise helfen, die Inhalte zu verstehen. Doch dieser Prozess ist natürlich kein Selbstläufer. Ja. Vor allem vor dem Hintergrund sinkenden Leseverständnisses im Kinder- und Jugendalter. Mhm. Das heißt, in unserer Gesellschaft ist es wichtig, das Lesen zu verschiedenen Entwicklungszeitpunkten zu fördern. Und damit bin ich jetzt am Ende, lieber Jakob.
Lieber Anton, vielen Dank für diese sehr, sehr interessante und tiefgehend vorbereitete Folge. Ich bin mir sicher, es war sehr anstrengend. Es war sehr intensiv und es hat sehr viel Mühe gekostet, das vorzubereiten. Ich finde es wirklich ein sehr interessantes Thema. Lesen ist ja auch so im Spracherwerb immer so eine dieser vier Kernkompetenzen, also Hörverständnis, Leseverständnis und dann selbst sprechen und selbst schreiben. Und genau, ja, fand ich sehr interessant, dass du das auch nochmal so aufgedröselt hast, was eigentlich im Kopf passiert beim Lesen.
Gerne, sehr, sehr gerne. Und Jakob, mir brennt gerade eine Frage ganz dringend. Ich wollte nämlich in Erfahrung bringen, wie viel Neues hast du denn jetzt, nachdem du ein Seminar zum Lesen belegt hast, erfahren?
Also ich habe viel Neues erfahren und du hast natürlich auch vieles aufgefrischt wieder, was irgendwo kognitiv vergraben war, aber ich vielleicht nicht mehr aktiv hätte abrufen können, wo ich mir dann dachte, ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe mich zum Beispiel in dem Moment, als du über diese Hierarchien geredet hast, daran erinnert, dass ich da damals in Vorbereitung irgendeinen Text gelesen habe, wo es eine Abbildung gab zu diesen Hierarchien und da ging es um einen Frosch und da war ein Frosch in dieser Abbildung irgendwie enthalten. Also das Wort, die Textoberfläche war irgendwie der grüne Frosch oder so, ich weiß es nicht genau und ja, darüber. Also durchaus neue Dinge gelernt.
Na, dann hat sich das ja wohl sehr gelohnt.
Ja, definitiv.
Sehr schön. Ja, Jakob, wir sind am Ende der Staffel angekommen. Wieder eine ganze Staffel voller neuer Informationen für mich, die du mir erzählt hast. Ich danke dir dafür vielmals.
Ja, danke dir für die Informationen, die du für mich aufbereitet hast. Ich freue mich jedes Mal.
Und eine Frage, eine weitere Frage, die sicherlich auch unseren HörerInnen gerade unter den Nägeln brennt, ist, wird es eine Staffel 6 geben?
Ja, Anton, was sagst du? Mach mal schon, oder?
Ich würde sagen, mach mal, ne?
Mach mal. Also, wir machen die 6 Semester voll. Dann ist ja auch, dann gibt es den Bachelor quasi.
Stimmt.
Die 6 machen wir voll und dann gucken wir mal, ob der Bachelor schon da ist oder nicht.
Da gibt es eine große Überprüfung.
So ist es.
Oh, wunderbar. Oder wie ich zu pflegen sage, seit ein paar Folgen, Wunderbärchen.
Wunderbärchen. Okay, dann, lieber Anton, würde ich sagen, verabschieden wir uns in die wohlverdiente Semesterpause, oder?
Jawohl, machen wir.
Liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch andere Folgen gefallen hat oder euch ganz allgemein dieser Podcast gefällt, dann lasst es die Welt wissen, indem ihr zum Beispiel eine hochsternige Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts dalasst oder ihr einen Kommentar schreibt bei Spotify unter der Folge oder bei Apple Podcasts zu unserem Podcast. Besonders positive Bewertungen bei Apple Podcasts würden uns sehr, sehr freuen. Ansonsten empfehlt uns weiter bei euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, Bekannten und Situationships. Und posaunt es einfach raus, lasst es die Welt wissen, dass es uns gibt. Das ist die beste Werbung. Das ist übrigens auch die einzige Werbung, die wir uns leisten können. Ihr müsst unsere Werbung sein, Leute.
So ist es.
Ansonsten, falls ihr uns erreichen wollt, wisst ihr, wie es geht. Unten in den Shownotes sind die E-Mails. Oder ihr könnt uns auf Instagram schreiben per DM. Wir antworten immer, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert.
Das stimmt.
Und wir freuen uns vor allem immer. Und ja, lieber Anton, vielen Dank für ein weiteres Semester der wunderbaren Kooperation und Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf nächstes Semester und ich sage tschüss, macht's gut, passt auf euch auf und bis in den April.
Den Dank möchte ich dir sehr gerne zurückgeben und ich danke auch euch allen da draußen, auch von mir. Tschüss und bis dann. Jüt, mein Lieber. Logos, Logos.
Anton, hast du auf Aufnahme gedrückt eigentlich?
Ja.
Lieber Anton.
Warte mal, ich muss das erstmal hier freigeben. Hi, ich bin bei der Aufnahme. Was gibt's?
Bei zwei Buchstaben.
Das war ein Witz, ne?
Was war ein Witz? Also mir, okay, nee, anders. Nee, bla bla bla.
Willst du noch was sagen?
Nee, ich find's geil.
Okay. Jetzt wird's noch geiler, Jakob.
Hammer. Nachtbaden und Nacktbaden.
Ja, sehr schön.
Es hat sich auch was getan auf. Nee, das sage ich nicht, oder?
Nein, das machen wir nicht.
Ansonsten empfehlt uns weiter bei euren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, Bekannten und Bekannten.